Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute weiter in unserer kleinen Reihe zum Klimawandel, nachdem wir ja in der letzten Folge vor 2 Wochen die Top 10 Maßnahmen diskutiert haben, wie wir den Klimawandel bekämpfen können, was da am sinnvollsten ist. Wird es heute darum gehen, wie war eigentlich die Geschichte des Klimawandels, wenn es gar nicht erdgeschichtlich, sondern aus der Perspektive der Menschheit, wie haben wir eigentlich gelernt, verstanden, was Klimawandel ist, wie er funktioniert, wann hat das angefangen und was wir heute wissen, haben wir schon mehrfach diskutiert, aber wie gesagt, der Fokus heute der Folge soll sein, wie lange beschäftigt sich die Menschheit eigentlich schon mit dem Thema Klimawandel oder Veränderung des Klimas. Steigen wir ein. Was müssen wir oder wo geht's los? Tatsächlich ist die Klimaforschung und das Verständnis, was Klimawandel ist, noch gar nicht so alt. Das ging los Ende des 17. Jahrhunderts tatsächlich erst. Da kam so das erste Verständnis auf. Vorher war es tatsächlich quasi kein Thema. So ein bisschen entstanden durch Edmund Halley, der in den 1680er Jahren zum ersten Mal dazu Aussagen getroffen hat. Also ein englischer Astronom, Mathematiker, also früher war man ja immer mehr als nur in einer Fachdisziplin unterwegs. Also ein britischer Forscher, der sich zum ersten Mal mit Luftzirkulation auseinandergesetzt hat, so ein bisschen auch den Zusammenhang mit dem Wetter hergestellt hat. Halley hat erste Theorien entwickelt über Passatwinde, also die Winde, die dann auch wirklich überkontinental oder zwischen den Kontinenten wehen. Ist auch entstanden im Zuge der Kolonialisierung von Amerika, insbesondere Nordamerika, weil man einfach gesehen hat, dass das Klima in Nordamerika anders ist als in Europa, obwohl die Regionen auf dem gleichen Breitengrad lagen. Und man gedacht hat, das müsste eigentlich ähnlich sein. Aber man hatte halt noch nicht das Verständnis von Auswirkungen der solaren Einstrahlung auf den Treibhauseffekt. Das kannte man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber also die Arbeiten von Halley waren so die Grundlage für das Verständnis auch von globalen Wettersystemen. Das, was man heutzutage auch in der Schule lernt mit den Passatwinden, den Rossbreiten, was man so in Erdkunde wahrscheinlich in der Mittelstufe mal gehört hat. Das war so der Erste, der da aktiv war. Danach sind wir auch tatsächlich auch schon im 18. Jahrhundert. Also der Fokus war dann oder initial entstanden durch die Kolonialisierung. Also man hat zum Beispiel in Nordamerika gedacht, wenn wir jetzt dort die Region großartig entwalden, würde das dort zu einem milderen Klima führen, also zu Temperaturerhöhungen. Denn, nicht wie man sich das so hat man sich das vorgestellt mit der Haut, wenn die Sonnenstrahlung direkt auf die Haut kommt, dann ist das angenehm warm, habe ich Kleidung drüber, wird es abgedeckt, also müssen wir die Abdeckung entfernen, heißt also entwalden. Das war damals eine Vorstellung, die natürlich heute vollkommen falsch ist, aber damals wusste man es nicht besser. Und da wird das Thema Treibhausgase hat man eigentlich erst im 19. Jahrhundert verstanden. Also tatsächlich, dieser Klimabegriff ist entstanden dann im 18. Jahrhundert durch diese klimatischen Veränderungen Europa und vor allen Dingen halt Nordamerika. Wieso halt Regionen auf der Welt unterschiedliche klimatische Bedingungen haben, verschiedene Temperaturzonen es gab. Das waren so die ersten Beobachtungen. Dann ging es ja los, Mitte des 18. Jahrhunderts in Großbritannien, durch die Nutzung der Kohle und der Verbrennung der Kohle als neue Energiequelle, für die Dampfmaschinen insbesondere, sodass also da der Beginn auch des Eingriffs des Menschen in das Klima zu beobachten ist. Auch wenn wir heute wissen, tatsächlich können wir Klimaveränderungen beobachten, seitdem die Menschheit sich zu Zivilisationen entwickelt hat. Also ist jetzt ja, ja mal nach der letzten Eiszeit, ja, dass ich so bis 10.000 Jahre vor unserer heutigen Zeit, also die ersten landwirtschaftlichen Nutzungen, der Anbau von Reis, der tatsächlich dazu geführt hat, dass durch den Reisanbau in Asien sich die Methankonzentrationen verändert haben. Die müssten nämlich eigentlich sinken, wenn steigen sie oder steigen, seitdem die Menschheit im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung aktiv ist. Auch wenn es nur die minimalst kleine Änderungen sind, aber selbst die können wir schon nachweisen. Richtig los ging es dann, wie gesagt, Mitte des 18. Jahrhunderts. Dann tatsächlich haben wir den Ausbruch des Laki-Vulkans auf Island, der halt durch die Asche dazu geführt hat, das war 1783, dass wir also in dem Jahr 1783, 84 in Europa insbesondere starke klimatische Veränderungen beobachtet haben, weil natürlich die Asche dazu führt, dass wir das Sonnenlicht abdecken. Und diese Abdeckung dazu führt, dass es halt zu klimatischen Veränderungen gekommen ist. Und da hat man dann so verstanden, da scheint es, da scheint es eine Wechselwirkung zu geben. Also entstanden oder der Ausbruch war am Pfingstsonntag 1783, zog sich dann mit Unterbrechung bis also ein Jahr später ins Jahr 84 hinein. Und jetzt für Griechenland selber, Griechenland sei schon für Island selber natürlich eine große Auswirkung, aber ja, klimatisch hat das dazu geführt, dass es dazu zu Veränderungen gab, weil es einfach kurzzeitig zu klimatischen Veränderungen in Europa gekommen ist. Wen können wir noch nennen im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts? Alexander von Humboldt, ein Deutscher oder preußischer Preuße, der weltweit unterwegs war und der tatsächlich auch mit seiner naturgeschichtlichen Forschung, die er ja betrieben hat, zum ersten Mal erkannt hat, also es gibt eine Verbindung zwischen Vegetation, zwischen dem Klima, zwischen der Geografie. Auch, dass er verstanden hat, es gibt eine Unterscheidung zwischen Wetter und Klima. Also die Trennung, die wir jetzt heute kennen, wobei bei manchen denkt man manchmal ja auch, das haben sie noch nicht ganz verstanden. Also Wetter ja das kurzfristige, 1, 2, 3 Tage. Klima langfristig eine Dauer einer Generation, ein Mittelwert über eine Generation, 30 Jahre. Und Humboldt war der Erste, der das als Unterscheidung aufgebracht hat. Tatsächlich hat er das Klima als Erster beschrieben als ein global vernetztes System, auch wenn er die Begriffe natürlich so nicht verwendet hat, das sind moderne Begriffe. Aber er war der Erste, der das mal so bezeichnet hat und auch erkannt hat, also die Vegetation spielt eine Rolle, hat einen Einfluss auf das Klima und auch der Mensch. Also auch er war so einer der Ersten, der das auf den Weg gebracht hat. Also so ein Ideengeber, auch wenn er jetzt mit Klimaforschung nichts zu tun hatte, er hat einfach durch Beobachtung der Natur, durch seine Reisen da Entsprechendes verstanden. Dann sind wir jetzt auch schon im 19. Jahrhundert, also es geht relativ rasant vorwärts in der Zeit, ohne dass jetzt die Klimaforschung schon einen großen Schritt nach vorne gemacht hätte, liegt aber daran, es war kein Problem für die Menschheit. 1824, Fourier, den kennt man sicherlich, Joseph Fourier, der hat den Treibhauseffekt eingeführt, heißt erstmal beschrieben. Er hat einfach durch seine Forschung erkannt, dass es Gase in der Atmosphäre gibt, die Wärme zurückhalten können und die Erdoberfläche erwärmen können. Da war er also wirklich so der Erste, ohne das jetzt schon spezifizieren zu können. Er hat auch festgestellt, dass die Erde ohne Atmosphäre deutlich kälter sein müsste. Denn ohne Atmosphäre würde die Wärmestrahlung von der Erde natürlich in den Weltraum wieder abgestrahlt. Wobei auch das natürlich noch nicht das physikalische Verständnis hat, was wir heute haben. Also ein schwarzer Strahler, wie wir ihn in der Physik nennen, geht ja auf Planck zurück. Also das ist dann so Übergang 19. zum 20. Jahrhundert. Also Planck, der es zum ersten Mal physikalisch beschrieben hat, damit ja dann auch die Quantentheorie eingeführt hat. Aber Fourier war so der Erste, der das so weit erkannt hat. Dann, wen haben wir noch im 19. Jahrhundert? John Tyndall. Der dieses Verständnis etwas weiterentwickelt hat, der verstanden hat, dass also ein US-amerikanischer oder US-amerikanischer Forscher ist gar nicht, ein britischer Forscher, der in Mitte des 19. Jahrhunderts also die Rolle von Gasen wie Wasserdampf und Kohlendioxid verstanden hat, dass die den Treibhauseffekt mit beeinflussen. Also er war so der Erste, der dort in Großbritannien das verstanden hat oder auf den Weg gebracht hat, neben anderen Themen im Bereich Chemie vor allen Dingen. Aber das war so das Erste. Dann haben wir zeitgleich, ein bisschen vorher, Eunice Newton Foote, eine amerikanische Wissenschaftlerin, was ja zu dem Zeitpunkt eine totale Seltenheit war, die tatsächlich in Versuchen zeigen konnte oder Experimenten, dass Kohlendioxid, also CO2, eine Erwärmungswirkung hat als Gas. Das war vorher so noch nicht verstanden. Tyndall war da, also auch auf, hatte auch die Idee, Fourier hat das noch nicht verstanden. Also er hat dann Versuche gemacht, indem sie verschiedene Gase, unter anderem Kohlendioxid, in einen Zylinder gegeben hat. Und sie kam zu dem Schluss, dass eine erhöhte Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre dazu führen müsste, dass sie die Atmosphäre erwärmt. Das heißt, der Gedanke, den wir heute schon haben, das Verständnis, das wir heute haben, ist tatsächlich auf Eunice Newton Foote zurückzuführen, obwohl ihre Forschung nicht großartig verbreitet wurde, aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere es war eine Frau. Also das war zu der Zeit so. Sie hat es aber als erste Mal systematisch untersucht. Es hat dann aber noch länger gedauert, bis es dann wirklich auch in der Wissenschaft und dann auch in der Allgemeinheit angekommen ist. Deutschland und auch andere Länder haben dann angefangen, Ende des 19. Jahrhunderts auch systematisch das Wetter aufzuzeichnen. Also 1881 ist also insbesondere in Deutschland so ein Zeitpunkt. Das sieht man auch, wenn man sich mal ein bisschen mit Wetterdaten oder Klimadaten auseinandersetzt, dann ist so das Startjahr immer 1881, dass man dort natürlich nicht in der Qualität und auch nicht in der Dichte wie heute Wetterbeobachtungen macht. Dennoch ist das so der Beginn der systematischen Aufzeichnung, sodass wir also seitdem an den Messstandorten und damit natürlich dann auch übertragen auf alle Regionen recht gut bestimmen können, wie war Temperatur, wie war Luftdruck, wie war die Regenmenge etc. pp. Der Schwede oder Chemiker Arrhenius, der hat dann Ende des 19. Jahrhunderts 1896 eine Publikation, die sich damit beschäftigt oder er hat untersucht als erster, dass die Verdopplung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu einer signifikanten Erhöhung der globalen Temperatur führen müsste. Also er hat die Ideen, die Tyndall, Fourier und Newton Foote hatten, mal systematisch weiterentwickelt, aus physikalisch-chemischer Sicht betrachtet. Er sah auch oder hat auch verstanden, dass durch die Verbrennung von Kohlendioxid, die Verbrennung von fossilen Treibstoffen und der daraus resultierenden Emission von Kohlendioxid, die Möglichkeit besteht, dass die Menschheit perspektivisch die Atmosphäre erwärmen wird. Weil er nun mal erklärt hat, also Verdopplung des CO2-Gehalts führt zu einer signifikanten Temperaturerhöhung. Das kann man sogar relativ gut rechnen. Ich sag mal, 2 DIN A4 Seiten braucht man dafür. Ein bisschen Oberstufenphysik reichen da eigentlich aus, um das zu verstehen. Das ist natürlich, was da komplett fehlt, sind sämtliche Rückkopplungseffekte in der Atmosphäre. Aber dieses systematische Verstehen, das hat Arrhenius Ende des 19. Jahrhunderts dann tatsächlich zum ersten Mal aufgeschrieben, veröffentlicht. Und seitdem, also wir wissen das, ne? Man kennt ja die Diskussion häufig, vor allem in den sozialen Medien. Und manchmal hat man den Eindruck, auch in den journalistischen Presse, im Fernsehen, dann denkt man, oh, das ist ja alles relativ neu und noch nicht so verstanden. Nein, also haben auch hier schon mehrfach diskutiert. Wir wissen seit Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts sehr genau, was der Treibhauseffekt ist. Wir wissen sehr genau, dass die Verbrennung von fossilen Treibstoffen, Kohle, Öl und Gas, zu einem Anstieg der CO2-Konzentration führen müssen und damit auch zu einer Temperaturerhöhung. Also spätestens seit Arrhenius ist das eigentlich Konsens. Und dann sind wir auch schon im 20. Jahrhundert angekommen. Dann ging es natürlich, also richtig schnell ging es eigentlich nicht. Das kann man eigentlich nicht sagen. Vielleicht so ein paar Punkte, also im frühen 20. Jahrhundert gibt es einen ganz interessanten Artikel im Magazin Popular Mechanics, ein US-amerikanisches populärwissenschaftliches Magazin für Wissenschaft und Technologie, was es seit 1902 gibt, gibt es auch immer noch. Und dort gibt es einen Artikel, der am 1. März 1912 veröffentlicht wurde. Den Link dazu packe ich noch in die Shownotes. Also wer da mal reinlesen möchte, kann das gerne machen. Titel des Artikels war The Effect of the Combustion of Coal on the Climate. What Scientists Predict for the Future. Also die Auswirkung der Verbrennung von Kohle auf das Klima, was Wissenschaftler für die Zukunft vorhersagen. Das heißt, also da gibt es auch den ersten populärwissenschaftlichen Artikel, der sich dann vor allen Dingen, eine Kernaussage ist, ne, dass in den Jahren 1911 2 Milliarden Tonnen Kohle verbrannt werden pro Jahr. Das heißt also, dass pro Jahr rund 7 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre gegeben werden. Und das führt dann perspektivisch dazu, dass die Temperatur sich erhöhen muss durch den Treibhauseffekt. Was man vielleicht kennen, das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen, es gibt dann einen Artikel, so einen kleinen Artikel aus einer Zeitung aus Neuseeland, Rodney und Otamatea Times, aus dem August 1912. Das ging mal zwischendurch oder geht immer mal wieder durch die sozialen Medien. Ganz kurzer Artikel, der sich genau auf diesen Artikel aus dem Magazin Popular Mechanics beschäftigt und den nochmal zusammenfasst. Auch den Link zu der Zeitung packe ich nochmal in die Shownotes. Wer da nochmal reinlesen will, ist immer ganz schön. Ich mache das jetzt gerne mal so ein bisschen in der Vergangenheit zu wühlen, was da so Konsens damals war, wie das so dargestellt worden ist und was wir früher für Probleme haben. Dann stellen wir fest, so richtig viel geändert hat sich eigentlich nicht an den Problemen und an den Lösungsideen. Also Link in den Shownotes. Aber was ich jetzt damit sagen will, 1912 mit dem Artikel in dem Magazin Popular Mechanics ist jetzt nicht von den Zeitungen, von den großen Zeitungen der Welt aufgegriffen worden. Das Thema, das war dann noch eher eine Randnotiz. Aber es ist in der populärwissenschaftlichen Literatur und in den Magazinen angekommen, das Thema. Also von daher, wir können es auch nicht rausreden, wir wussten nichts. Ne? Es war dann schon tatsächlich schon drin. Dann sind wir auch schon in den 1930er Jahren. Guy Callender, in den 30er Jahren zum ersten Mal, oder was heißt zum ersten Mal, aber er war derjenige, der dann etwas konkreter dargestellt hat, dass halt die Verbrennungen das Verbrennen von fossilen Treibstoffen den CO2-Gehalt deutlich erhöht. Er war so auch der Erste, deswegen fällt sein Name in der Klimaforschungsgeschichte, nennen wir es mal so, ein kanadischer Forscher. Also er war der Erste, der den Zusammenhang zwischen den menschlichen Aktivitäten und der globalen Erwärmung empirisch belegen konnte. Vorher konnte man sagen, ja gut, das kann ja alles möglich sein, aber er ist der Erste, der sagt, wir sind schuld. Wissen wir seit den 1930er Jahren, also jetzt seit knapp 100 Jahren, ist das Thema eigentlich Eigentlich durch. Es ging dann in den 40er Jahren weiter, dann natürlich erstmal vor allen Dingen getrieben durch die geopolitische Lage mit dem Zweiten Weltkrieg. Das aber in dem Zuge, also vor allen Dingen getrieben durch die Amerikaner und die Sowjetunion, ein wissenschaftlicher Diskurs angestoßen wurde über die meteorologischen Beobachtungen, über das Verständnis von Callender, dass der Mensch das Klima beeinflusst durch die Verbrennung von Kohle, und dann kam ja auch das Erdöl dazu, sodass also in der Wissenschaftsgemeinschaft Kohlendioxid als Treibhausgas akzeptiert war. Also auch da diese leidige Diskussion wird gerne in den sozialen Medien breitgetreten von unterschiedlichen Interessensgruppen, die immer so den Zweifel säen möchten, es gibt keinen Konsens. Nee, seit den 1940er Jahren ist in der Wissenschaft Konsens, Kohlendioxid ist Treibhausgas, Treibhausgase erwärmen die Erde, fertig. Das heißt also, die Studien von Callender und von Arrhenius wurden in den 40er Jahren nochmal bestätigt durch Messungen und konnten zeigen, dass der menschliche Einfluss real ist. Aber es blieb halt in der Wissenschaft. Es ist noch nicht in der Gesellschaft angekommen. Das war halt nur ein wissenschaftlicher Diskurs. Wir springen weiter in die 1950er Jahre. Was war da bemerkenswert? Ich denke, Charles Keeling, man kennt diese Keeling-Kurve, also seine Messung auf Hawaii, auf dem Mauna Loa-Vulkan, der jetzt zeigt, dass also die CO2-Konzentration in der Atmosphäre einfach kontinuierlich steigt. Das heißt, er hat also das systematisiert. Der Gehalt, die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre steigt kontinuierlich. Wir haben zwar immer diese saisonalen Schwankungen, das heißt, wenn man sich die Daten anguckt, die sind ja frei verfügbar, also wer mag, kann da gerne mal reinklicken in die Keeling-Kurve. Man sieht halt diese saisonalen Schwankungen, dass wenn der Sommer in der nördlichen Hemisphäre ist, dann die Kohlendioxidkonzentration zurückgeht, weil die Pflanzen einfach mehr Kohlendioxid dann aufnehmen für die Photosynthese und dann in den Wintermonaten dann ein stärkerer CO2-Konzentrationsanstieg zu beobachten ist, weil einfach die Photosynthese der Pflanzenwelt, der Flora fehlt. Aber an sich die Gesamttendenz, wenn man sich die Jahresmittelwerte sich anguckt, den Trend, geht es einfach kontinuierlich rauf, sodass also diese Keeling-Kurve der erste messtechnische Beweis ist, dass die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre zunimmt. Und damit ging dann auch einher, dass auch so langsam die Öffentlichkeit sich dem Thema etwas mehr widmete, auch wenn es in den 1950er Jahren natürlich noch überhaupt gar kein breiten Thema war. Aber es ging dann auch los mit ersten politischen Initiativen, mit der Umweltschutzbewegung. Das war dann so in den 50er, 60er Jahren. Und dann, denke ich, ein ganz entscheidender Punkt war dann in den 1970er Jahren der Club of Rome, 1972, die Grenzen des Wachstums, also führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit den Folgen des wirtschaftlichen Wachstums beschäftigen und auch dann mit dem Klima. Also eine Quintessenz war, dass ein ungebremstes wirtschaftliches Wachstum zu ökologischen Katastrophen führen würde. Dann natürlich eher ökonomisch alles gesehen. Also es wurde in dem Bericht vor den Langfristfolgen gewarnt, vor der Übernutzung der Ressourcen, die wir haben. Also natürlich dann auch alles dann im Zuge der Ölkrise, die dann später kam. Aber die Endlichkeit der Ressourcen, dem Ziel umzusteuern. Der Klimawandel wurde tatsächlich auch zunehmend als Bedrohung erkannt. Das war dann in Medienberichten und in wissenschaftlichen Studien. In der Wissenschaft war es angekommen. Umgekehrt gab es auch da dann die ersten Tendenzen, diese Prognosen zu kritisieren oder Skepsis zu säen, insbesondere getrieben durch wirtschaftliche Interessen. Die haben, ja, das wird schon so weitergehen, macht euch mal keine Sorgen, wir haben vielleicht eine kleine Delle, aber es geht weiter bergauf. Und man kann jetzt auch nicht heute in der Rückschau auf diesen Bericht die Grenzen des Wachstums oder die Veröffentlichung sehen, ja, unter den damaligen Annahmen alles okay, auch dass das Modell, das Weltmodell, wie ich es mir etwas lapidar nennen, also wie die ökonomischen, ökologischen Zusammenhänge waren, das war natürlich sehr einfach. Das können wir heute natürlich mit unseren Rechenleistungen in den viel, viel besser. Dennoch war das mal so ein erster Ansatz, um zu verstehen, wie wird es sich in den nächsten Jahrzehnten von den 70er Jahren ausgerechnet entwickeln. Dann gab es die erste Klimakonferenz 1979, die Genfer Weltklimakonferenz. Da kamen zum ersten Mal 400 Wissenschaftler aus 40 Ländern zusammen, um die Bedrohung durch den Klimawandel zu diskutieren. Und es war auch der erste Versuch, die Klimaforschung, die halt in den einzelnen Universitäten weltweit verteilt war, mal ein bisschen zusammenzuführen, zu koordinieren auf globaler Ebene, weil man erkannt, es ist ein globales Problem. Das war so der Anfang der Klimakonferenz, die wir heute kennen. Das war also damals die Weltklimakonferenz. Und tatsächlich, hatte ich auch ein bisschen recherchiert, im Archiv des Magazins Der Spiegel. Auch da gab es dann Ende der 70er Jahre, also insbesondere natürlich dann in Deutschland oder in der Bundesrepublik, getrieben durch den Ölschock, ne, also dass dann die arabischen Staaten die Ölförderung eingestellt oder zurückgefahren haben und dann den Fragen, ja, wie versorgen wir uns eigentlich in Deutschland, in Europa mit fossilen Brennstoffen, die wir selber so gar nicht haben. Da war so ein bisschen dann die Hoffnung, die Steinkohle kommt wieder zurück. Das hatte sich aber auch sehr schnell erledigt. Es wurden dann neue Erdgasfelder erschlossen in der Nordsee, also Norwegen ist da zum Beispiel zu nennen. Und dann floss ja das Öl auch wieder. Aber dennoch gab es da die ersten Artikel. Links packe ich auch in die Shownotes zu den drei Artikeln aus dem Jahre 77, 78 und 79. Also das Magazin Der Spiegel hat jetzt dann doch schon eine größere Reichweite. Da wurde dann schon auf die Folgen des Klimawandels hingewiesen. Also 77 war schon klar, oder wurde dann berichtet im Spiegel, über die Rolle des Menschen bei der Veränderung des Klimas, dass also die damals 4 Milliarden Menschen, die wir hatten, durch die Nutzung von Kohle, von Erdgas und Erdöl den Planeten verändern, das Klima verändern. Es wurde auch der Treibhauseffekt erläutert. Das heißt, dort gab es dann eine populärwissenschaftliche Darstellung und es gab eine, 77 in dem Artikel auch schon, Warnung vor den langfristigen Auswirkungen. Also es heißt dann da, wenn wir unsere Gegenmaßnahmen hinausschieben, bis die Wirkung der Treibhausglocke sich richtig bemerkbar machen, ist es zu spät, die Würfel sind dann gefallen. Also Zitat aus dem Artikel. Also klingt sehr schön mit der Treibhausglocke als Bild. Dass die Warnung, die 77 ausgesprochen wurde im Artikel, da sind wir jetzt heute. Ne? Das könnte man sagen, wir haben es doch, hätten das vielleicht ernster nehmen müssen. 78 dann nochmal ein weiterer Artikel, dass die Forschung warnt, dass wir den Kreislauf des Kohlenstoffs stören durch unsere Aktivitäten, also auch da wieder die Verbrennung der fossilen Treibstoffe. Dass dann auch die Wälder, das Abholzen der Wälder dazu führt, dass wir das Klima, das Weltklima stören. Es gibt dann einen Verweis, oder es wird auch nochmal der Treibhauseffekt erläutert. Und auch da wieder mit Zitat aus der Wissenschaft, Warnung vor den kritischen Punkten der globalen Erwärmung, dass das halt irgendwann sich zu selbstverstärkenden Effekten kommen. Die Kipppunkte, von denen wir heute sprechen, wurden so noch nicht genannt, aber 78 im Spiegel schon berichtet. Und dann dritter Artikel, 79, also Anfang des Jahres 1979, nochmal der Hinweis, also die menschlichen Aktivitäten sorgen für eine Klimaveränderung. Es wurden nochmal auf die Gefahren des Treibhauseffekts hingewiesen. Es werden Empfehlungen gegeben zur Klimaschutzpolitik in dem Artikel. Es wird auch über die Unsicherheiten der Klimaprognosen, und wir dürfen nicht vergessen, wir sind Ende der 1970er Jahre, also die Simulationen, die Klimamodelle haben nicht, bei weitem nicht die Qualität gehabt, die wir natürlich heute haben. Das bezieht sich dann so ein bisschen natürlich auch auf die Genfer Weltklimakonferenz. Die Folgen, dass wir, wenn wir so weitermachen, es halt zu einer signifikanten Erhöhung kommen wird der Temperaturen. Also das war relativ klar. So, dann sind wir schon in den 1980er Jahren. Da beobachten wir einmal ein Gegensteuern der Industrie und das, den Lobbyismus, also in den 80er Jahren angefangen. Denn, auch das werde ich nochmal in die Shownotes packen, ein Link zu einem internen Forschungsbericht von Exxon, also einem der größten fossilen Konzerne der Welt, ich glaube Nummer 2 weltweit, was das Erdöl angeht, die in ihrer Forschungsabteilung auch sehr genau verstanden haben, wie Treibhauseffekt, wie Verbrennung von Kohlenstoff dazu führt, also von Kohle, Öl und Gas, zur Erwärmung des Klimas und auch die Prognosen, wenn man sich die Kurven mal anguckt, dann stellen wir fest, oh, das passt überraschend gut, wird die Rechenleistung, die damals genutzt werden konnte, entspricht heute also noch nicht mal mehr den Rechenleistungen, die so eine Smartwatch hat. Ne? Also da muss man sich immer vor Augen führen, mit welchen Mitteln die damals arbeiten konnten, arbeiten mussten, um solche Prognosen, solche Computersimulationen herzustellen. Und trotzdem sind die Prognosen überraschend, / erschreckend gut. Also da geht das dann los, also ExxonMobil und andere haben dann Studien finanziert, die Zweifel säen am Klimawandel. Und wir beobachten heute, das hat offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Denn der Zweifel ist auch in weiten Teilen der Bevölkerung immer noch da. Wobei ich persönlich glaube, wenn man mal mit Menschen spricht, also das ist in der Bevölkerung angekommen. Die, die es leugnen, leugnen es entweder, weil sie es witzig finden oder toll finden, einfach dagegen zu sein, da so ein bisschen Kontra zu geben, ohne dass sie es wirklich verstehen. Oder wirklich, also Leute, die einfach überhaupt nicht empfänglich sind für Sachargumente. Aber ich denke, in der Bevölkerung ist das Thema wirklich verstanden, angekommen, jetzt ohne auf die physikalischen Details einzugehen. Aber es ist einfach spürbar. Dennoch, also wie gesagt, diese Lobbygruppen haben auf allen Ebenen, also haben Wissenschaftler gesucht, die in ihrem Duktus sprechen, daran Zweifel gesät haben, entsprechende Studien finanziert, auch an Universitäten, die natürlich logischerweise nicht den wissenschaftlichen Standards entsprechen können, haben politische Maßnahmen unterstützt, um Maßnahmen zum Klimaschutz zu verhindern. Offensichtlich sehr erfolgreich, sodass das natürlich zu einer ersten Polarisierung geführt hat der öffentlichen Meinung und dass wir mit dem Klimaschutz heute nicht da sind, wo wir sein könnten oder sein müssten. Wir haben dann 1988 die Gründung des IPCCs, also des weltweiten Klimarats, will ich es mal nennen, oder das Panel, um die Zusammenarbeit in der Klimaforschung international zusammenzuführen, systematisch Berichte zu erstellen. Das ist ja das, was wir auch vor 2 Wochen diskutiert haben mit den Maßnahmen aus dem aktuellen Bericht. Also das IPCC ist die Organisation. Der erste Bericht ist 1990 entstanden und bestätigt damals den menschlichen Einfluss auf das Klima und legt auch den Grundstein für die internationalen Klimaverhandlungen. Also von daher, das ist so der Staat, das wirklich auf globale Füße zu stellen, weil es halt nicht ein einzelnes Land, eine Region lösen kann, das Klimaproblem. Es ist ein globales Problem, wie wir ja schon mehrfach diskutiert haben. Also aufgrund dieser IPCC-Berichte beginnen dann auch internationale politische Verhandlungen zum Schutz des Klimas. Das ist halt die UN-Klimarahmenkonferenz, die dann entsprechend entstanden ist. Was haben wir noch? Und dann sind wir tatsächlich fast schon in der heutigen Zeit. Vielleicht nochmal 2 Ereignisse. Also wir haben das Kyoto-Protokoll von 1997. Das ist also die erste globale Vereinbarung zur Reduktion von CO2-Emissionen und der Begrenzung der Emissionen. Das Kyoto-Protokoll verpflichtet die Industrieländer, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Allerdings, das ist so ein zentraler Kritikpunkt damals, dass die Entwicklungsländer weitestgehend außen vor waren und zu den Entwicklungsländern damals zählten halt auch noch China und Indien, die natürlich heute einen ganz zentralen Einfluss haben, insbesondere natürlich China. Aber es war immerhin ein erster Schritt. Das Ziel war nicht ambitioniert genug. Es waren auch nicht alle Länder beteiligt. Also auch die USA waren sehr schnell wieder raus aus dem Thema. Aber es war mal ein erstes völkerrechtlich bindendes Dokument, um zu sagen, alles klar, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. So, und dann der letzte Punkt, dann sind wir aber auch schon in unserem Jahrhundert, die Pariser Klimakonferenz 2015 mit dem Ziel 1,5 Grad Temperaturerhöhung. Also das war, also die Länder haben sich darauf geeinigt, das ist völkerrechtlich eigentlich verbindlich und das haben eigentlich auch alle Länder zugestimmt. Jawohl, das müssen wir. Das heißt also auch politisch ist das Thema eigentlich verstanden und Konsens. Also, wir wollen die globale Erwärmung auf unter 2 Grad, idealerweise auf unter 1,5 Grad Celsius begrenzen. Wir beobachten das, also 1,5 Grad schaffen wir nicht mehr, 2 Grad wird schon schwierig bis zum Ende dieses Jahrhunderts, also bis zum Jahr 2100. Jetzt ist das Problem, dass die Länder Selbstverpflichtungen abgegeben haben, die natürlich auf der globalen Bühne schlecht geprüft oder vor allem auch sanktioniert werden können. Also wenn jetzt ein Land nicht mitmacht, na gut, was soll dann passieren? Es gibt ja keine Sanktionierungsmöglichkeiten. Also wir haben in Europa natürlich nochmal innerhalb der Europäischen Union nochmal etwas andere Sanktionierungsmöglichkeiten, weil wir einfach uns als Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu committed haben. Aber wir haben halt da, das ist das Problem, deswegen kommen wir nicht richtig voran, keine klaren Vorgaben. Wie setzen wir es denn eigentlich um und was machen wir, wenn wir es nicht umgesetzt kriegen? Obwohl der Konsens besteht, dass wir es machen müssen, aber dann stehen dem dann noch wirtschaftliche oder staatspolitische Interessen immer entgegen. Ja, und dann sind wir heute. Also dann sehen wir, was passiert oder auch was auch nicht passiert. Wir beobachten die Klimaveränderungen, die sich darin ausdrücken, dass die Extremwetterereignisse halt zunehmen. Man so diskutiert schon über den Nordatlantikstrom und dass der versiegen könnte in den nächsten Jahrzehnten. Das Schmelzen des Eises, der Gletscher und so weiter. Also wir sind, was die Klimaforschung angeht, jetzt schon einen Schritt weiter, dass wir uns mit den Kipppunkten beschäftigen und den Folgen der Kipppunkte, dass auch da klar sein müsste in der Politik und wenn man da jetzt mal die politischen Interessenslage mal ausblendet, ist eigentlich klar, solange wir mehr CO2 in die Atmosphäre geben, als wir rausholen können, natürlich über Pflanzen, künstlich über Carbon Capture and Storage, dass die Atmosphäre sich weiter aufheizen muss. Wenn die Konzentration steigt, dann muss die Temperatur raufgehen. Das ist Physik. Wir müssen also auf diese Netto-Null. Das ist heute verstanden und jetzt haben wir die in der Rückschau gesehen, wie lange das gedauert hat, bis die Menschheit das verstanden hat, weil wir jetzt aber auch natürlich die Auswirkungen deutlich stärker spüren. Das Wissen darüber haben wir seit, ich sag mal knapp 150 Jahren. Also da ist das verstanden worden und bisher, auch wenn wir uns als Menschheit immer für aufgeklärt halten, muss man sagen, so aufgeklärt sind wir nicht. Wir sind nicht in der Lage, diese drohende globale Gefahr so zu bekämpfen, dass wir sie eindämmen können. Also von daher, es ist noch ein weiter Weg. Die Hoffnung sollten wir nicht aufgeben. Wir werden das schaffen. Aus wissenschaftlicher Sicht, wie gesagt, ist das Thema klar und es bleibt hochinteressant, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren, nicht Jahrzehnten, wir müssen in Jahren denken. Ich sage, bis 2030 haben wir ja vor zwei Wochen schon besprochen. Bis 2030 müssen wir die Weichen jetzt endgültig stellen, sonst wird es echt schwer, das zu erreichen, dass wir das Klima echt schützen können. Gut, also ich glaube, damit haben wir den Geschichtsblick nach hinten einmal geworfen. Schauen wir nach vorne, gucken wir mal, wie wir das schaffen mit den Maßnahmen, Einsatz von erneuerbaren, Energiewende und so weiter. Also die Handlungsempfehlungen, die technischen Lösungen sind ja da. Wir müssen es einfach mal noch schneller, noch mehr machen. Kriegen wir hin, hoffentlich werden wir live erleben. Nächste Woche spreche ich mit Christian Kamlott in unserer zweiten Parallelenreihe zum Thema Gründen Startups über das Thema Unternehmensnachfolge. Also gar nicht jetzt junge Menschen, die sagen, ach, ich will mein eigenes Unternehmen neu gründen, aus der Hochschule raus oder aus dem Unternehmen heraus, sondern die Frage, was ist mit Unternehmen, die bestehen und die jetzt ein Nachfolgeproblem haben? Wer übernimmt denn so ein Familienunternehmen eigentlich, wenn ich es habe? Das will ich nächste Woche mit Christian Kamlott besprechen. 2 Wochen dann nochmal. Wir bleiben in dieser kleinen Klimawandelreihe. Denn es gab noch eine Frage aus der Zuhörerschaft. Geht so ein bisschen in Richtung Geoengineering, haben wir auch schon mal besprochen. Und zwar, ich glaube, verbunden mit einem Kinofilm, der jetzt gerade rauskommt, können wir den Klimawandel nicht dadurch bremsen, indem wir die Umlaufbahn der Erde verändern? Also, sehr abstruse Idee natürlich. Wobei, die Frage ist, ist das wirklich so abstrus? Das heißt, da können wir mal schön Physik vermischen mit Klimawandel und Klimaforschung. Gucken wir uns in 2 Wochen mal an. Da gibt es ein paar physikalische Gleichungen, runtergebrochen für den Podcast. Aber da überlegen wir mal, geht das überhaupt? Können wir die Umlaufbahn der Erde verändern? Was müssten wir da tun? Wie weit müssten wir was machen? Gucken wir uns in 2 Wochen an. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.